Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, da sind wir wieder. Wir starten mit der ersten Folge der dritten Staffel von Hubis Hafenschnack. Und ich freue mich sehr, in der Nähe des Fischmarkts sein zu dürfen, in der deutschen Seemannsmission Altona. Und mein heutiger Gast ist Fiete Sturm. Herzlich willkommen.
Ja, moin. Danke, dass du da bist. Ich freue mich.
Fiete, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, in 2020 persönlich getroffen. Da hat man eine ganz andere Lebenssituation. Aber für mich ein besonderes Kennenlernen. Wir waren bei mir an Bord der Commodore mit Bischöfin Kirsten Fehrs. Und da ging es um das Thema, ja, nach der Pandemie, jetzt wissen wir zwischen der Pandemie, wie es uns da so geht. Und da war dein Thema ja auch, wie geht es den Seeleuten?
Ganz genau, da hat sich viel getan in der Pandemiezeit.
Also Gott sei Dank liegt es ja hinter uns. Ja, ich fange wirklich damit an, wo wir jetzt schon kurz drüber gesprochen haben, was ein bisschen persönlich deinen Lebensweg angeht. Der Name Fiete Sturm. Als ich mich vorbereiten durfte für das Gespräch, der ist ja so typisch Hamburg, dass es nicht hamburgischer sein könnte. Du kommst aber gar nicht hierher.
Nee, ich komme nicht aus Hamburg, genau. Hamburg ist meine große Liebe irgendwie und ich bin auch der Liebe zur Stadt wegen nach Hamburg gekommen. Mhm. Aber ursprünglich komme ich aus dem tiefsten Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld.
Sehr schön.
Und es hat mich erst tatsächlich vor 7, 8 Jahren hier nach Hamburg verschlagen.
Mhm. Und wie kam das familiär? War schon die Verbindung immer mal da nach Hamburg oder in den Norden?
Ja, genau. Mein Vater hat, bevor er irgendwie selber nochmal Diakon geworden ist, seine erste Berufslaufbahn als Schiffsschlosser bei Blohm und Voss noch absolviert. Hm. Ja, und die Familie selber kommt aus Lüneburg und auch teilweise aus Hamburg. Das heißt, so die Beziehung in den Norden, die Beziehung zu Hamburg war schon immer schon da, ja.
Und für dich auch ein Gefühl, so Hamburg, Hafen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich, glaube ich, vor 9 Jahren sehr bewusst entschieden, nach Hamburg zu kommen. Mhm. Ich habe mit einer Verwandten hier meinen Geburtstag, die hat immer einen Tag vor mir Geburtstag, gemeinsam verbracht. Und ja, wir haben dann so den Nachgeburtstagskater ein bisschen irgendwie am Falkensteiner Ufer auskuriert. Mhm. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Dann habe ich gedacht, es fühlt sich einfach so gut hier an. Ich möchte gucken, dass ich irgendwie auf kurz oder lang das schaffe, vielleicht doch meine Wurzeln irgendwie vom Westfälischen in Bielefeld irgendwie an die Elbe zu verlegen. Mhm. Ja, und manchmal passt es im Leben und ein Jahr später habe ich dann hier die Stelle in Altona anfangen können.
Ging bei mir vor 30 Jahren ähnlich, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. So, und du bist jetzt hier du bist Diakon hier im Seemannsheim Altona und quasi auch, also der Heimleiter dieses Hauses.
Genau, wir haben eine zweigeteilte Heimleitung. Mein Kollege Martin kümmert sich Gott sei Dank um alles, was mit Finanzen und Organisation zu tun hat. Das heißt, ich kann mich ganz auf meinen Bereich als Seemannsdiakon konzentrieren. Das heißt, Seelsorge für die Seeleute, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise und auch das ganze Netzwerk Hafen, was dazu gehört, natürlich zu pflegen und mich darin zu bewegen.
Und du warst, bevor du nach Hamburg gekommen bist, warst du in der Jugendarbeit tätig, richtig?
Genau, ich bin ursprünglich Erziehergelernter und habe in der Gewalt- und Sexualstraftäterarbeit gearbeitet in einem Jugendheim. Und das war eine sehr, sehr spannende und fordernde Aufgabe, die auch viel Spaß gemacht hat.
Ja.
Okay. Aber irgendwann nach so 1200 Überstunden oder so, habe ich gesagt, wird vielleicht doch Zeit für einen neuen Bereich. Und da flatterte mir fast eher zufällig dann hier die Stellenausschreibung in Altona auf den Tisch.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie kamst du diesem Schritt, dann diese Aufgabe aufzugeben und nach Hamburg zu gehen? Warum du hier bist, hast du gesagt. Aber wie bist du zu dieser Stelle gekommen? Und wieso bist du Diakon geworden?
Ich habe mich lange mit Händen und Füßen, glaube ich, so dagegen gewehrt, irgendwie in den christlichen Bereich irgendwie anzufangen oder eine Ausbildung oder Studium zu machen. Meine ganze Familie, mein Vater, wie gesagt, hat auch Diakon irgendwann gelernt. Meine Mutter ist Diakonin, mein Opa war Pastor. Und das war immer ein bisschen zu viel für mich. Irgendwie. Ich wollte da raus, aber ja, ich habe irgendwann in meiner Ausbildungszeit nach der Schule gesagt, ich möchte zumindest dem Thema nochmal eine Chance geben und habe dann halt das sogenannte Grundseminar, das erste Jahr der Diakonausbildung absolviert und habe da einen ganz anderen Zugang für mich nochmal gefunden. Also nicht so angestaubt und irgendwie sehr, sehr ja, starr und wie man sich das manchmal so vorstellt, sondern wirklich mit jungen Menschen, irgendwie alle in meinem Alter, die gesagt haben, irgendwie, das ist eigentlich das, was mir liegt und wo ich auch meinen Glauben nochmal ja frischer und moderner kennenlernen kann. Mhm. Und ich habe mir dann nochmal ein Jahr Zeit genommen, habe in Frankreich gelebt, in einem ökumenischen Kloster, Thésée heißt das. Um für mich einfach auch so vielleicht auch aus dieser sehr evangelisch-lutheranischen Ecke noch mal ein bisschen rauszugucken, in der ich mich immer bewegt habe. Und das hat meinen Horizont auch sehr geöffnet und ich habe gesagt, okay, das fühlt sich richtig an. Und super. Ich bin, was sowas angeht, immer ein Mensch, der ja eher auf sein Herz hört und ja, es hat gepasst so. Ne? Und ich glaube, da, wo ich heute bin, bin ich sehr zufrieden.
Ja, du stellst das auch da sehr gut, finde ich, und man nimmt dir das auch sehr ab, also wenn man dich erlebt, auch mal hier im Haus oder so und auch in der Außendarstellung, bist du, glaube ich, genau der Richtige für diese Arbeit hier. Wie stelle ich mir die vor? Wie ist denn so ein typischer Arbeitstag? Oder andersrum, fangen wir erstmal an, was ist die Seemannsmission Altona hier? Was macht ihr hier und wie muss man sich das vorstellen?
Die Seemannsmission insgesamt als Gesamtverband in Deutschland reicht schon fast 150 Jahre zurück und ist damals aus England, aus London rübergeschwappt und wurde dann hier von der, ja, was heute die Diakonie ist und damals die sogenannte innere Mission ist, quasi initiiert. Und es ging eigentlich immer darum, Seeleuten im Hafen eine Hilfe zu sein. Seefahrt war immer schon ein schwieriges Feld für Seeleute. Hohe Arbeitsbelastung und damals eben schwierig, ja, war dann eben auch teilweise Analphabetismus, dass man also wirklich Verträge als Seemann vorgelegt bekommen hat, die man nicht verstanden hat. Da hat dann eben die Kirche eben mit Schiffer und Schifferstuben interveniert. Und gesagt, wir helfen euch da und irgendwie als Gegenzug, weil die Armut in den Seemannsfamilien immer sehr groß war, weil dann teilweise auch natürlich auf dem Kiez dann irgendwie das Geld durchgebracht worden ist, hat man gesagt, dann hinterlegt aber bitte eure Heuer hier bei uns, damit die bei den Familien ankommt. Ja. Da sind wir heute lange von weg. Ja. Ne? Aber Seefahrt ist immer noch ein sehr harsches Feld und lange Trennungszeiten von der Familie bis zu einem Jahr bei Standardverträgen. Okay. Das heißt, wir bieten einfach in dieser sehr schweren, ja, unter diesen sehr schweren Bedingungen, unter denen Seeleuten arbeiten, ich sag mal, eine Art menschliches Gesicht im Hafen. Wir probieren einfach, einen Ort zu sein, wo Seeleute einfach wieder Menschen sein dürfen und nicht in ihrer Funktion angesprochen werden.
Und du bist dann verbunden auch mit den anderen Missionen, Seemannsmissionen in Hamburg, also Duckdal müssen durch bekannt
werden. Genau.
Und ich glaube, Kreienkamp
gibt's noch, ne? Genau, ganz genau.
Okay.
Ja, wir sind traditionell in Hamburg drei verschiedene Vereine, drei verschiedene Missionen, die unter dem Dach der Deutschen Seemannsmission aber alle miteinander kooperieren. Mhm. Okay. Na, wir haben auch gemeinsame Projekte, zum Beispiel die gemeinsame Bordbetreuung im Hamburger Hafen, die wir alle gemeinsam finanzieren, wo dann eben auch ein Team von Festangestellten und Ehrenamtlichen eigentlich jeden Tag in der Woche unterwegs ist und auch Seeleute auf den Schiffen aussucht, die gar keine Zeit haben, irgendwie den Landgang zu nutzen und vom Bord zu kommen. Da bringen wir dann eben das offene Ohr mit Telefonkarten, damit man dann eben auch mit der Familie Kontakt aufnehmen kann.
Weil die Zeiten, die Liegezeiten so kurz sind nach wie vor, das heißt, die haben gar nicht mehr die Chance irgendwie. Klar, wir wissen alle, die Zeit ist schnell, die Containerschiffe müssen schnell raus, wieder auch aus dem Hamburger Hafen. Das heißt, in der kurzen Zeit besucht ihr die, geht da hoch, bringt ihr auch Sachen an Bord, also wenn die was brauchen und so?
Durchaus, ja. In der Corona-Zeit jetzt mehr als normalerweise sogar. Da konnten dann auch Seeleute online bei den Kollegen vom Duckdal im Online-Shop Sachen bestellen, die an Bord gebracht worden sind. Wir probieren natürlich in erster Linie eben auch genau das an Bord zu machen, was wir hier im Haus bei uns in Altona machen, ne, zu sagen, wir wollen einfach mit euch ins Gespräch kommen. Okay. Wir wollen hören, was sind eure Sorgen und Nöte, aber auch, was sind eure guten Erfahrungen, was hilft euch über die schweren Zeiten hinweg. Und einfach zu sagen, also stell dir mal vor, irgendwie ein Schiff kommt in den Hafen, so ein 400-Meter-Dampfer mit 20.000 Containern und mehr. Ja. Da kommen so viele Menschen an Bord, die alle sich darum kümmern, dass dieser Wirtschaftsfaktor Schiff funktioniert.
Ja. Ne,
da kommt die Polizei an Bord, da kommt Einwanderung, da kommt der Zoll, die Schiffsagenten und ne, alle kümmern sich um das Schiff, aber keiner kümmert sich wirklich um die Seeleute. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, wir sind einfach mal da, damit ihr nicht hier funktionieren müsst, sondern einfach mal euch auch gesehen fühlt.
Ne? Finde ich super.
Ja. Wenn ihr Anliegen habt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Mhm. Das ist mir persönlich bei diesen Schiffsbesuchen, bei diesen Bordbesuchen auch immer noch deutlich wichtiger, als zu sagen, wir versorgen euch jetzt mit Telefonkarten und Co. Das ist auch wichtig, das machen wir natürlich auch. auch gerne. Aber das ist für mich erst immer so in zweiter Instanz dabei.
Die brauchen, also die Seeleute brauchen jemanden, der tatsächlich, dem sie mal sprechen können, der ihnen zuhört und so ein bisschen, naja, eine Wertschätzung, die wir uns alle wünschen, dass genau. Man gesehen wird und mal sich austauschen kann. Ja,
du musst dir halt vorstellen, Seeleute, Seemann in der Container- und Frachtschifffahrt sind das oft noch Männer. Mhm. In der Kreuzschifffahrt sind auch deutlich mehr Frauen mit dabei. Okay. Mhm. Ja, aber die sind halt wirklich ein Jahr von zu Hause weg.
Das ist nicht nur, weil ich hätte jetzt gedacht, also ich hatte schon mal ein Gespräch mit Duckdalben. Während der Pandemie war klar, da kamen die ja gar nicht nach Hause ganz viel lange Zeit. Ja. Aber das ist auch jetzt in den normalen Zeiten wieder, wenn man das so nennen will, sind die auch ein Jahr lang unterwegs tatsächlich und kommen oder fliegen die zwischendurch nach Hause?
Nein. Also so ein Standardvertrag für Mitglieder der einfachen Besatzung, die sogenannten ABs, Able Bodied Seamen oder die Ordinary Seamen, OS, das sind so die Bezeichnungen. Die Verträge gehen in der Regel 9 Monate, können aber bis auf 12 Monate hochverlängert werden. Und das sind dann oft Menschen von den Philippinen zum Beispiel oder aus Osteuropa, die mit ihrem Einkommen an Bord die ganze Familie ernähren. Das sind dann nicht nur Vater, Mutter, Kind, ne, sondern vielleicht auch noch Onkel, Tante. Okay. Ne, so ein ganzes Familiensystem, was an 1, 2 Jobs im Ausland oder auf See irgendwie hängt. Und ja, eigentlich alles, was wir haben, irgendwie unsere Tablets, unsere Flatscreens, ne, Früchte, Kleidung, kommt irgendwann mal über See rein. Ne? Das heißt, wir sind wirklich als westliche Welt, als deutsche Nation irgendwie davon abhängig, dass wir importieren und exportieren. Und letztendlich sind die Seeleute diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das irgendwie funktioniert. Ja, also das heißt, die sind maßgeblich für unseren eigentlich relativen Reichtum verantwortlich, profitieren aber selber nicht
davon. Für den Luxus, den wir manchmal gar nicht mehr sehen.
Genau, so ungefähr, ne? Genau. Ja. Und ich denke, das ist so wirklich mein Selbstverständnis. Mhm. Also ich selbst persönlich profitiere auch davon und ich möchte einfach etwas davon zurückgeben. Ne? Und wenn das wirklich nur irgendwie ein Lächeln und ein offenes Ohr ist, ist das vielleicht erstmal recht wenig, aber es ist ein Anfang.
Ganz wichtig finde ich das. Ich glaube auch alle Zuhörerinnen, die wir jetzt hier an die Geräten haben, hoffentlich auch. Wie finanziert ihr euch? Also wie muss ich mir jetzt vorstellen, wo kommt das Geld her, dass ihr diese Arbeit so machen könnt?
Ja, jede Station der Seemannsmission, gerade im Bereich der Nordkirche, ist ein eigener Verein. Das heißt, wir haben eigene Finanzen, eigene Satzung, eigenen Vorstand. Mhm. Müssen alle selber auch ein bisschen gucken, wo kommt die Kohle her. Wir haben hier in Altona das Glück, dass wir dieses Seemannshotel haben, direkt an der Elbe mit Blick auf den Hafen.
Ich sehe das gerade übrigens, also ich gucke hinter dir aus dem Fenster, weil das kann man jetzt natürlich nicht so optisch darstellen, und sehe tatsächlich, ich habe auch schon eins meiner Schiffe vorbeifahren.
Hervorragend.
Entschuldigung, das muss ich jetzt mal sagen.
Ja, gerne. Ja. Wir bereiten hier vor allen Dingen Seeleuten eine Zeit während des Besatzungswechsels. Okay. Das heißt, die kommen gerade frisch aus Manila oder St. Petersburg oder wo sie sonst so herkommen. Das ist nicht mehr wie früher, dass man in seiner Heimat irgendwie aufs Schiff steigt, einmal rund um die Erde fährt und dann auch wieder aussteigt, sondern man wird halt mit dem Flieger just in time mal dahin gebracht, wo der Einsatz losgeht. Mhm, und als größter Hafen in Deutschland ist Hamburg natürlich auch Dreh- und Angelpunkt für den Besatzungswechsel. Mhm. Und wenn sie hier irgendwie abends mit dem Flieger ankommen, dann gehen sie nicht direkt aufs Schiff, sondern schlafen noch eine Nacht, manchmal auch zwei bei uns im Haus, und dann geht es los auf große Fahrt.
Und du hattest gerade erwähnt, es ist auch ein Hotel, das habe ich auch online gesehen. Ist dann, wie ist denn das Verhältnis dann? Also Hotel verstehe ich dann so auch im Sinne Tourismus. Die Leute können, kann sich jeder hier ein Hotelzimmer buchen?
Ja, also wie gesagt, also unser Einkommen tatsächlich decken wir zu 60% aus dem Hotelbetrieb, würde ich sagen. Davon sind die meisten Seeleute. Aufs Jahr gesehen vielleicht 75% Seeleute. Die müssen übrigens auch nicht selber für ihre Zimmer zahlen. Okay. Solche Zeiten gab es mal, aber mittlerweile sind die Reeder verpflichtet, auch für ihre Seeleute für Kostenlogie zu sorgen. Dementsprechend sind unsere direkten Geschäftspartner auch die Reedereien und nicht die Seeleute selber. Das heißt, wir haben in dem Sinne gar keine Geschäftsbeziehung, was ganz gut ist, weil wir ein bisschen freier dann aufeinander zugehen.
Das heißt auch, es sind vorrangig sowieso Seeleute, weil ich habe mir schon überlegt, wie haltet ihr Zimmer frei für die Seeleute? Seemänner, Seefrauen und so weiter. Es müsste ja eine Trennung geben, Kontingentregelung
und
so. Das ist also dann, ist es minimal eher Tourismus. was ja mein Bereich ist, hätte ich jetzt gedacht. Aber es ist schon vorrangig Seeleuten vorbehalten.
Definitiv. Okay. Es gibt auch so Zeiten wie Hafengeburtstag oder so, wo wir tatsächlich auch eine Touristensperre hier im Haus einrichten, damit dann die Zimmer, die wir normalerweise eben an Touristen als freie Kapazität auch noch vermieten. Übrigens immer gerne eingeladen, hier zu buchen, wenn Zimmer frei sind.
Ja, gehen wir gerne raus. Für einen guten Zweck.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Genau, es kommt ja eben auch den Seeleuten zugute. Mhm. Wir sind ein nicht profitorientiertes nicht Unternehmen, sondern ein Verein und dementsprechend geht auch alles, was wir irgendwie einnehmen, in die soziale Arbeit. Mhm. Dementsprechend ist klar, Seeleute haben hier Vorrang. Mhm, ne? Und es gibt auch wieder reinnehme Optionszimmer, sprich, ne, die wissen manchmal nicht so ganz genau, kommen ihre Seeleute jetzt heute oder morgen, liegt ein bisschen an den Gezeiten oder an Flugproblem manchmal auch. Ne? Und die haben dann eben natürlich die Flexibilität zu sagen, wir würden ganz gerne für 3 Tage hier das Zimmer irgendwie blocken, weil wir nicht ganz genau wissen, wann die ankommen. Okay, das heißt, da machen wir viel möglich. Okay. Also wir haben eine gute Beziehung zu vielen Rädern, gerade hier in Hamburg.
Naja, es ist ja für die Räder auch gut, oder für die Reedereien natürlich, sowas zu unterstützen. Es gehört ja zu dem Business dazu, würde ich auch mal sagen. Und für die Seeleute sowieso. Das heißt, einmal Einnahmen 60% Hotel. Dann Nordkirche oder?
Genau, meine Stelle selber hier wird von der Nordkirche finanziert. Das ist der kirchliche Beitrag, der noch reinkommt, wo wir auch sehr dankbar natürlich für sind.
Ja, klar.
Seit 2006 gibt es die sogenannte MLC, die Maritime Labour Convention oder auf Deutsch das Seearbeitsrecht. Das wurde jetzt auch in nationales Recht umgesetzt. Das setzt halt Sozialstandards für Seeleute fest. Und da ist auch festgehalten, dass die Mitgliedstaaten, die dieses Gesetz ratifiziert haben, Sozialeinrichtungen in den Häfen unterhalten müssen oder finanzieren müssen. Das heißt, wir kriegen dann seit einigen Jahren jetzt zum Glück auch Bundesfördermittel, mit denen wir unsere Arbeit hier entsprechend auch bestreiten können. Und das zusammen mit noch vielen freiwilligen Spenden. Es gibt auch die sogenannte freiwillige Räderabgabe. Das heißt, Räder, die irgendwie Schiffe hier im Hafen einlaufen haben, entrichten einen gewissen Betrag dafür, den wir dann unter den Stationen aufteilen.
Damit, also man darf auch spenden?
Ja, man darf nicht nur, wir würden uns sogar sehr darüber freuen, ganz explizit.
Genau, nee, war mir nur ganz wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man unterstützen kann, die Seemannsmission, auch für mich im Hamburger Hafen. Ich habe natürlich mit der großen Seefahrt wenig zu tun, aber in der kleinen Fahrt, sage ich mal.
Ja.
Also ich finde, das zu unterstützen, ist auf jeden Fall wert. Von dem her möchte ich da schon aufrufen zu, wenn jemand da was Gutes tut.
Und ich glaube, man kann bei uns tatsächlich auch genau sehen, wo die Gelder hinfließen. Ja. Wir sind ein offenes Haus, also hier darf auch jeder mal rein, irgendwie, der nichts mit Seefahrt zu tun hat. Ja. Ich weiß, dass so dieser Backsteinbau direkt hier an der Wasserkante mit Seemannsmission in weißen Lettern draufgeschrieben, nicht unbedingt irgendwie erstmal einladend ist irgendwie für Touristen oder sonstige Menschen. Mhm. Aber als ich hier vor 7 Jahren angefangen habe, das erste, was ich gemacht habe, war so ein Schild draußen irgendwie von meinem Hausmeister befestigen zu lassen, offene Kirche.
Ja.
Wir haben auch eine kleine Kirche hier im Haus. Einfach, dass Menschen wissen, man darf hier reinkommen, man darf sich das angucken. Wir haben einen Seemannsclub im Keller. Da kann man dann irgendwie bei einem Bierchen irgendwie auch ein bisschen irgendwie ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Das ist eine unsichtbare Welt, die da draußen unterwegs ist, die keiner mitkriegt. Jeder sieht hier in Hamburg die großen Pötte. Aber keiner sieht die Menschen, die da an Bord stehen, weil die so verschwindend klein und unscheinbar sind. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die ich mir hier fürs Haus auf die Fahnen geschrieben habe, zu sagen, wir müssen einfach diese Welt sichtbar machen, damit Menschen verstehen, was da eigentlich vor sich geht.
Ja, das ist, wie gesagt, eine enorm wichtige Arbeit, die ihr da macht. Und wir müssen es halt wertschätzen, was Seefahrt heute bedeutet. So. Zum Ende des Gesprächs so ein bisschen nochmal, was bedeutet denn für dich so der Hafen an sich? Also wir gucken jetzt hier auf die Elbe und das ist natürlich eine wunderbare Stelle hier, die ist glaube ich mittlerweile auch unverbaubar. Links und rechts sind ja hier ein paar Hochhäuser, aber mit den beiden Krähen, das ist ganz, ganz toll hier. Überhaupt der Begriff Hafen, was ich immer auch ein bisschen christlich sehe. Also was bedeutet Hafen für dich und was bedeutet der Hamburger Hafen für dich als Person?
Ja, Hafen ist natürlich immer erstmal Sicherheit. Ne? Mhm. Wenn die Schiffe da draußen unterwegs sind, egal wie groß die sind, und das sind ja Giganten mittlerweile, ne? Wenn man da mit der Barkasse, das wirst du noch mehr wissen als ich, irgendwie daneben hertuckert, ne, dann wirken die ja nochmal deutlich größer und fast schon einschüchterner als irgendwie hier von einer Uferpromenade. aber selbst diese großen Brocken, wenn die da draußen auf See sind und im Sturm kommen, sind die Spielball der Naturgewalten. Ne? Und auch Seeleute fürchten heute den Sturm genauso wie vor vor 100 Jahren. Also das heißt, in den Hafen kommen, einzulaufen, ruhige Gewässer zu haben, das ist natürlich Sicherheit. Mhm. Ne? Und das kann eben auch so ein bisschen Gefühl der Heimat sein, ankommen. Und so in unserem christlichen Auftrag, den wir hier eben auch verfolgen, ist das eben auch der Punkt, einfach als Mensch wahrgenommen zu werden und Mensch sein zu dürfen. Ja. Mit allen Vorteilen und Fehlern.
Mit allen Facetten, die wir alle so haben, genau. Wahrscheinlich. Ne?
Ja. Hm. Ja.
Gehst du auch mal vor die Tür hier oder auf dem Nachhauseweg oder wie nutzt du den Hafen selber? Also Fischmarkt ist hier um die Ecke, das Haus ist, glaube ich, rund um die Uhr auf, weiß ich jetzt.
Genau, wir sind 24/7 geöffnet und ich wohne tatsächlich mitten auf dem Kiez in St. Pauli oder auf St. Pauli, wie man sagt. Ja. Und dementsprechend geht mein Arbeitsweg auch direkt an der Elbe lang. Okay. Wenn ich den Hund dann irgendwie auf der Arbeit mit dabei habe und wir müssen irgendwie laufen, ist das natürlich... Es ist zwar eine durchindustrialisierte und durchökonomisierte Welt, aber man darf es schön finden. Ja. Und man darf ein bisschen diese Industrie- und Hafenromantik, ne, also das heißt nicht, dass man das irgendwie jetzt irgendwie ablegen muss. Mhm. Und ich kann das auch nach 7 Jahren hier immer noch genießen, einfach mal diesen Hafen zu sehen und ja, nach der Arbeit einfach mal 2-3 Minuten noch an der Elbe zu stehen und das Ganze auf mich wirken zu lassen.
Also ich kann dir, glaube ich, versprechen, das kann man auch noch nach über 30 Jahren genießen. So kann ich das aus meiner Sicht sagen. Liebe Fiete, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn du demnächst mal einen Schritt weiter gehst, kommst du bei mir mal an die Landungsbrücken vorbei oder wir schippern mal zusammen mit einer Barkasse an diesen großen Containerschiffen vorbei, weil auch das ist eine Faszination, die verliert sich nicht. Das erlebe ich selber immer wieder. Und wie gesagt, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Jeder, der noch nicht hier war, soll hier mal vorbeikommen und ich werde dafür werben, dass hier weitere Spenden ankommen bei euch im Haus. Tolle Arbeit.
Herzlichen
vielen Dank,
Dank,
dass wir hier sein durften und bis ganz bald.
Ciao. Wir sehen uns. Mach's gut.
Au. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen Meier, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.